Das ist Ferminand, der Hunde-Podcast mit Johanna, Alex und Haselnusslikör.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ferminand. Ich hoffe und ich möchte mich gleich entschuldigen, ich habe so Reiseequipment dabei, weil ich bin im Urlaub und ihr hört jetzt zum Beispiel richtig echte Urlaubsgeräusche. Bams, weil hier eine Tür zugeknallt ist. Ich sitze hier auf dem Boden im Ferienhaus, weil das Setting es nicht anders zulässt. Und erstmal möchte ich Hallo Johanna sagen.
Hallihallo, hallo lieber Alex.
Hallihallo. So, guck mal, ich halte dir jetzt mal mein Bier hier in die Kamera, was ich jetzt trinke. Und ich weiß nicht, kannst du anhand des Bieres erkennen, in welchem Land ich mich befinde? Eigentlich weißt du es ja, ne, glaube ich.
Also. Aber zeig mal, ich kann mal gucken, ob ich jetzt, also wahrscheinlich ist das jetzt wieder so eine Situation. Also, naja, wir sehen auf jeden Fall französische, naja, eigentlich Bière d'Abbache. Steht das da?
Keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, wie man es ausspricht, ehrlicherweise. Ich mach's kurz, ich bin in Belgien, aber im holländischen Teil von Belgien. Also alle sprechen hier Niederländisch. Mhm. Genau, außer mit uns natürlich. Das Witzige ist, wenn man hier irgendwas bestellt und dann versucht man, also dann spricht man Englisch, also ich spreche Englisch dann und dann antworten die Leute manchmal auf Deutsch. Das ist halt richtig. Da denkt man sich auch so, ja okay, hätte man vielleicht vorher fragen sollen. Naja, ganz kurz wollte ich noch dir einmal erzählen, dass wir am Wochenende, falls du es nicht vergessen hast, oder falls du es vergessen hast, dass wir am Wochenende unseren Online-Workshop machen, die Ferminante Grandiosität.
Ach, scheiße.
Ach, wolltest du noch was vorbereiten, ne?
Ja, ach, das ist jetzt dieses Wochenende. Oder meintest du gar nicht mich?
Doch, ich meinte dich. Und natürlich alle Zuhörenden auch. Also am heute ist ja Freitag vermutlich oder vielleicht ist es auch Samstag, ich weiß es nicht, je nachdem, wann ihr das hört, aber wir kommen ja raus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und dann ist in einem Tag, Samstag und Sonntag, die Ferminante Grandiosität zum Thema Leinenführigkeit. Da haben wir 4 Webinare, 2 theoriebezogene, 2 praxisbezogene für euch. Und wir werden uns alle Methoden angucken, wir werden über Durchsetzen, über Anlernen sprechen, über Managementmaßnahmen und Pipapo. Also alles, was es eigentlich gibt und was wir wissen über Leinführigkeit und was gut und was weniger gut ist, was klappt und was nicht klappt, aus unserer Berufserfahrung, werden wir euch verraten. Und genau, es geht am Samstag los und da könnt ihr natürlich Samstagnachmittag, da könnt ihr noch Tickets euch besorgen. Und wo, fragt ihr euch? Entweder www.ferminant.de oder ihr guckt hier in die Shownotes, da ist natürlich alles verlinkt.
Yes. So. Oh, ich habe gerade gestern, da saß ich hier auf dem Sofa gestern Abend so und sagte dann so, ja, ist richtig geil, ich bin so zufrieden mit meiner Präsentation.
Ist sie denn schon fertig?
Na, es fehlt noch so Mini-Kleinigkeiten, weißt du? Aber so, dass ich gedacht habe, ja krass, ey, ist voll so. Sonst, also wir haben das ja letztes Mal schon gesagt, wir sind eher so Menschen, die normalerweise auch auf den letzten Drücker dann eben Dinge fertig kriegen. Und es ist so ein ganz anderes Feeling. Und ich freue mich sehr auf dieses Webinar oder auf diese Webinare.
Ich freue mich aber auch. Mehr. Ich habe gar nicht so viel vorzubereiten gehabt. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe beim ersten Teil schon, da musste ich ordentlich Folien zusammenprügeln. Beim zweiten Mal werden wir uns sehr, sehr viele Videos angucken. Und deswegen, also ja, die musste ich natürlich auch auswählen und zusammenschneiden und so und bereitstellen sozusagen. Aber ich habe mir halt im Vorfeld sehr viel Gedanken so ohne, also abseits des PCs gemacht. Also dass man halt so im Vorfeld sehr viel drüber nachgedacht hat. Und dann jetzt halt einfach nur in die Umsetzung halt Sachen raussuchen und so und in welcher Reihenfolge will ich das erzählen. Aber ich glaube, es wird echt gut. Also ich habe mich, muss ich sagen, ich war selten so vorbereitet wie dieses Mal.
Ja, dito. Mhm. Cool. Also es kann uns eigentlich nichts mehr passieren.
Genau. Ja, außer Internet-Breakdown oder so. Das ist einfach alles, das Internet wird abgeschaltet. Das wäre natürlich ungünstig, aber ich glaube, das passiert nicht.
Da müssen wir alle zu Alex.
Aber dann
kommen.
Kann auch niemand uns wütende Nachrichten schreiben. Das ist ja auch.
Stimmt. Die Kohle haben wir ja schon. Das
ist auch schön. Na, okay. Sehr, sehr sympathischer Zug nochmal zum Ende. Genau.
Ja,
das
ich denke, es wird schon werden. Ich bin optimistisch, dass das Internet uns nicht hängen lässt.
Ich bin auch optimistisch. Und genau, dann wisst ihr schon mal das. Und dann können wir jetzt quasi mit der Folge starten, also mit dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und das Thema begleitet mich tatsächlich, seit ich mich mit dem Tierhund auseinandersetze. Es geht nämlich um Beschwichtigungssignale.
Yes.
So, da hattest du mal gesagt, da würdest du gerne mal drüber quatschen. Mhm. Und ja, vielleicht kannst du auch in das Thema einführen. Was ist das überhaupt, Beschwichtigungssignal? Hat bestimmt jeder schon mal, der sich mit Hunden auseinandersetzt, irgendwie schon mal gehört. Aber was zählt dazu, was ist das und warum möchtest du darüber reden?
Also Beschwichtigungssignale, auf Englisch Calming Signals, das ist schon so, ja, so ein Ding, wo man irgendwie sagen muss, irgendwie ist da in der Übersetzung ein bisschen irgendwie was schiefgelaufen, weil Calm oder to calm heißt eigentlich eher so beruhigen und nicht unbedingt beschwichtigen. Das ist irgendwie schon mal so ein bisschen komisch, aber wir sprechen jetzt einfach im Deutschen über Beschwichtigungssignale, die von einer Dame namens Turid Rugas, die eine Norwegerin ist, mal beschrieben und erfasst wurden. Ich glaube, es sind 29 Beschwichtigungssignale im Kern. So, ich glaube, die häufigsten Beschwichtigungssignale sind sowas wie Gähnen, Züngeln, also so diese Licking Intentions, Kopf abwenden, Einfrieren oder auch eine Vorderkörpertiefstellung zum Beispiel. Kopf abwenden, habe ich, glaube ich, gesagt. Das heißt, im Kern geht es bei diesen Beschwichtigungssignalen in der Theorie darum, dass sie dazu dienen sollen, Konflikte zu entschärfen und potenzielle Spannungen abzubauen in Interaktion zwischen Lebewesen. Also sowohl in der innerartlichen Interaktion von Hunden als auch in der Hund-Mensch-Kommunikation. Und ich hatte mir tatsächlich gewünscht, dass wir mal über dieses Thema sprechen, weil ich weiß, dass das ganz doll für Sorgen oder dass dieses Thema für viele Sorgen bei Menschen sorgt. Das ist ja jetzt irgendwie eine blöde Formulierung. Aber es ist, wie es ist. Das heißt also, es gibt so ein Buch, das heißt auch Calming Signals. Und dieses Buch, habe ich das Gefühl, sensibilisiert Menschen ganz oft auf so eine, am Ende des Tages, sehr ungesunde Art und Weise. Und dann wird jedes Lecken des Hundes, also wenn Hunde sich so über den Fang lecken, jedes Gähnen, jedes Schütteln, jedes Kopfabwenden auf so eine Art und Weise interpretiert, bei der ich oft das Gefühl habe, das ist so ungesund, weil Menschen sich schlecht fühlen, wenn Hunde diese Signale aussenden. Und daher rührte eigentlich so meine Motivation, in dieser Podcast-Folge mal darüber zu sprechen, zu sagen, was ist das eigentlich? Bedeutet ein Beschwichtigungssignal automatisch, dass der Hund auch Stress hat und es ihm dabei schlecht geht oder dergleichen?
Was ja schon mal Unterschied ist, ne? Also nur weil man ein bisschen Stress hat, geht es einem ja nicht schlecht. Und das ist aber immer so dieses. Also ich finde es mega gut. Ich finde auch das, wie du es jetzt eingeführt hast, finde ich super, weil ich finde, erstmal ist es ja gar nichts Schlimmes, zu sagen, man wird sensibilisiert für das Ausdrucksverhalten des Hundes. Das ist ja was richtig, richtig gut eigentlich ist. Und letztlich hat auch dieses Buch meinen Weg zum Hundetrainer ultra krass geebnet irgendwie. Und das war halt mein allererstes Buch, was ich mir gekauft habe. Und ich wurde ultra krass sensibilisiert fürs Ausdrucksverhalten des Hundes. Und ich glaube, das ist auch mitunter immer noch etwas, was mich heute begleitet, auch in meiner Arbeit. Und deswegen finde ich das per se erstmal total gut, wenn man auf einzelne Signale des Hundes sensibilisiert wird und die halt besser erkennt. So, das ist ja per se, finde ich das schon mal super. Genau, ein bisschen ein Problem, finde ich, ist einerseits die Übersetzung, hast du gerade schon angesprochen, weil mit dem Beschwichtigen ja immer auch so eine Unterwürfigkeit irgendwie einhergeht, finde ich, so im Wortgebrauch. Und bei Beruhigung gar nicht unbedingt. So, beruhigen, beruhigen kann ich jemanden auch aus einer Position heraus, die total überlegen ist. Beschwichtigen eher weniger, weil beschwichtigen immer bedeutet, ich erkenne quasi deine Bedingungen jetzt gerade von der Situation, die erkenne ich so ein bisschen an und erfülle die vielleicht, deine Forderungen, damit du beschwichtigt wirst. Und das ist halt beim Beruhigen ja überhaupt nicht so. Und beruhigen kann ich mich auch selber, aber sich selber beschwichtigen ist auch irgendwie schwierig, so im Wortgebrauch. Ne? Weil Beschwichtigungssignale werden ja gar nicht immer nur, oder es wird so den Signalen das zugeschrieben, dass sie nicht immer nur anderen dienen, sondern auch der Selbstregulation manchmal dienen.
Ja.
Und dann ja gar nicht immer nur dem Gegenüber, um den Gegenüber zu beschwichtigen, sondern teilweise auch, um sich selber zu beruhigen. So, das heißt, diese Übersetzung im deutschsprachigen Raum, das sorgt schon für viel Ärger irgendwie oder für viel Missverständnis, sagen wir mal so.
Ja. Ja, es ist, also gerade so dieses sich selbst beruhigende Verhalten. Es gibt so eine Situation, wenn Hunde drohen, dann kommt es ab und zu mal vor, dass sie die Zähne blecken, knurren, so ein recht rundes, kurzes Maul dabei haben, also recht kurz nach hinten gezogene Maulspalten, die so errund sind. Und dann schiebt sich die Zunge immer mal wieder so vor. Und na, dann hat man so diese Licking Intention. Und das wird fälschlicherweise dann von vielen Leuten so als beschwichtigende Geste empfunden. Und man kann sowas zum Beispiel beobachten bei ressourcenaggressiven Hunden. Ne? Also die haben da irgendwie einen Knochen zu verteidigen und machen voll das Fass auf, weil man sich ihnen nähert. Und dann machen die das. Und da hat das nichts damit zu tun, dass sie uns beschwichtigen wollen. Das ist dann so ein selbstberuhigendes Verhalten. Ne? Also es ist so ein bisschen wie, eigentlich, ich würde dir jetzt am liebsten auf die Fresse hauen, ich reiß mich aber noch ein bisschen zusammen. Und das hat jetzt aber keinen beschwichtigenden Charakter. Ne? Und das ist, wenn man guckt, also es sind insgesamt 29 Signale unter anderem und dann auch sowas wie einfach sich hinsetzen oder dergleichen. Und wenn man jetzt wirklich sich all diese Signale anguckt, dann könnte man beinahe in jedes Verhalten, das der Hund an den Tag legt, eine beschwichtigende Motivation hereinbringen.
Das ist ja genau das, was halt passiert. Also was zumindest bei mir passiert ist. Ich kann halt mega mich reinfühlen, weil genau das ist mir ja auch passiert, dass ich halt dieses Buch gelesen habe. Und plötzlich habe ich auch, weil auch in diesem Buch halt vermittelt wird, diese Beschwichtigung dient immer dazu, Konflikte und potenziellen Stress abzuwenden. Mhm. Und plötzlich hast du halt als Halter oder Halterin, wenn du so durch die Welt gehst, ich habe ja gedacht, oh krass, egal was ich irgendwie mache, immer wird mein Hund in die Beschwichtigung gezwungen. Oh, ich muss ja mega aufpassen mit dem, was ich mache. So, meinem Hund geht's ja gefühlt egal, ich existiere und mein Hund beschwichtigt mich und meinem Hund geht's schlecht. Und plötzlich verhält man sich auch völlig unnatürlich irgendwie, weil man ja nur versucht, dem Hund dann aus dem Weg zu gehen oder irgendwie diese Signale zu vermeiden. Und teilweise sind es ja auch so Sachen wie gähnen oder so, was auch ein Komfortverhalten sein kann. So, ne? Und dann, das ist ja völlig gegensätzlich. Und wenn du da den Kontext nicht mit betrachtest und immer nur diesen beschwichtigenden Charakter dann im Fokus hast, das führt schon zu weirden Schlüssen dann. Also entweder fühlst du dich als Mensch total schlecht, weil du denkst, oh krass, mein Hund hat ja die ganze Zeit Angst vor mir. Das ist so der logische Schluss bei vielen Menschen. Du verhältst dich so komisch unnatürlich, dass es für den Hund, glaube ich, auch ziemlich weird ist, wenn du so durch die Gegend läufst. So.
Ja.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall bei mir passiert. So. Und genau, letztlich können wir ja vielleicht mal so anfangen, dass wir nochmal einordnen, dass es auf jeden Fall Calming Signals gibt. Ne? Also das ist ja. Das ist auch, da gibt es auch Studien drüber, dass, oder fangen wir vielleicht mal so an, Ich weiß gar nicht, ob der Name so korrekt ausgesprochen ist. Ne? Das machen wir jetzt einfach mal so. Und dann einigen wir uns darauf, dass uns irgendjemand vielleicht korrigiert, der irgendwie aus Norwegen kommt oder irgendwie einen skandinavischen Einschlag hat.
Good point.
Der Sprache irgendwie mächtig ist. Gar keine Ahnung. Aber wir nennen sie jetzt mal Turid so und das ist dann halt so.
Das ist dann jetzt halt so.
Müsst ihr jetzt mit dealen. So, das geht ja nicht. Ne? Also da müssen wir uns jetzt drauf einigen, keine Ahnung. Und die hat ja dieses Buch oder diese Liste an Calming Signals aufgeschrieben, weil sie Hunde beobachtet hat. Da gibt es auch vage Andeutungen nur. Sie schreibt selber von mehreren tausend Hunden. Aber es gibt jetzt keine, sag ich mal, wenn man jetzt aus eine deutsche AkademikerInnenlaufbahn Intus hat und irgendwie aus der Forschung kommt, da ist das sehr unbefriedigend, weil es keine richtigen Kennzahlen gibt. Mhm. So, es gibt auch keine Liste, so und so oft hat der Hund dieses und jenes Verhalten gezeigt und jenes Verhalten folgte dann darauf. Das gibt es alles nicht, sondern sie schreibt mehr oder weniger wie eine Art Gedächtnisprotokoll. Ja, ich habe halt ganz, ganz viele Hunde beobachtet und das ist mir dabei aufgefallen. So, das ist halt das, wie dieses Werk entstanden ist. Ne? Und jetzt gibt es ja, wenn man jetzt sich Studien anguckt, also wirklich moderne EthologInnen, VerhaltensbiologInnen, wenn die halt Studien machen zu genau solchen Geschichten, dann beobachten die ja auch Hunde, aber dann gibt es da immer einen gesetzten Rahmen. So, und dann hat man halt schon mal keine allgemeingültigen Aussagen, es gibt die und die Calming Signals, sondern dann ist das sowas wie: Wir haben 40 Hunde beobachtet. Davon waren 19 Female und da waren 21 Male. Dann waren so und so viel kastriert, so und so viel nicht. Dann haben wir folgende Situation hergestellt. So, die Hunde haben sich in einem Auslauf XY zum ersten Mal gesehen und folgende Verhaltensweisen wurden beobachtet. Und dann werden halt Kameras aufgebaut und dann werden die nachher mit Video ausgewertet. So funktioniert das. Und dann wird halt erstmal nur beobachtet und beschrieben, was die Hunde für Verhaltensweisen gezeigt haben. Und da zum Beispiel in solchen Studien ist rausgekommen, wenn Hunde zum Beispiel in so einer Ersthundebegegnung diese Signale, also gewisse Signale eingesetzt haben, dass sie dann, dass es weniger wahrscheinlich war, dass sie zum Beispiel angegriffen wurden. So. Also es gibt so beschwichtigende Signale. Oder beruhigende Signale, sagen wir mal, die gibt es definitiv, aber das ist erstmal so der Hintergrund zu der Norwegerin und dass sie das so aufgeschrieben hat. Ich glaube, was man erstmal allgemein festhalten kann, ist, dass es nicht so viele sind. Ne? Also, dass nicht jede Handlung des Hundes in irgendeiner Form immer so ein, ja auch so Interpretationsbedarf hat, finde ich.
Ja.
Ich finde, das ist ganz schlimm, wenn man Leute hat, die so der Hund atmet und die Leute sagen, siehste, guck mal, jetzt macht er wieder das und das. Ne? So, und oder was will er damit jetzt machen? Ich so, hey, keine Ahnung, er schnuppert gerade halt an einem Grashalm so, ne? Also weiß nicht, vielleicht riecht
ja,
er
ja,
einfach.
Ja, aber also auch das ist sowas, also ich glaube, das ist so eine Sache, gerade dieses Schnuppern, ne? Da ist für viele Menschen so, das wird dann direkt so als konfliktvermeidend angenommen. Ich denke, ja, weiß jetzt nicht. Also weiß jetzt nicht, wenn der Hund da schnuppert oder als nächstes will er dann dahin pinkeln. Keine Ahnung, ob der dann jetzt den anderen Hund da vorne beschwichtigen wollte, ehrlich gesagt. Ich glaube es manchmal nicht so richtig.
Das ist ja auch immer das, ne? Wir stecken ja auch nicht in den Hunden drin. Wir wissen es ja nicht. So, letztlich ist es ja alles eine Beobachtung von außen. So, in gewissen, bei gewissen Dingen kann man natürlich mit auch Speichel- oder Blutuntersuchungen kann man aufs Stressniveau des Hundes Rückschlüsse ziehen oder auf andere Tiere und dann kann man halt gegebenenfalls, überträgt man das dann auf Hunde oder Menschen. Aber letztlich können die Hunde ja nicht, die haben ja selber nicht einen Fragebogen ausgefüllt und haben dann gesagt, wie habe ich mich gefühlt in der Situation, sondern wir können nur von außen beobachten, hey, in 100 Hundebegegnungen wurde 34 Mal dieses Verhalten gezeigt und davon wurde nur 31 Mal der Hund danach angegriffen. Scheinbar hat das eine beruhigende oder beschwichtigende oder unterwürfige oder sonst was Bedeutung für den anderen Hund. So, ne? Und das ist halt, also so kann man es ja nur machen. Und was der Hund, also diese Frage ist ja, ich finde es erstmal gut, dass die Leute sich die Frage stellen, was möchte der Hund mir damit sagen? Oder warum macht er das jetzt? Weil das zeugt ja von Interesse der Menschen für ihren Hund und auch für andere Hunde. Aber das können wir auch nicht immer mit Sicherheit sagen, was das für ein Verhalten ist. Und gerade, wenn man den Hund gar nicht kennt und gar nicht die Eigenheiten des Hundes kennt, dann kann man ja auch also viel weniger Rückschlüsse noch da auf das Verhalten ziehen, als wenn wir jetzt über unsere Hunde sprechen. Ne?
Ja. Ja, das ist wahr.
Ja.
Da hast du erstmal recht. Ich habe dich, glaube ich, irgendwo damit unterbrochen, ha?
Das kann gut sein. Glaubst du ja nicht, dass es in meinem Gehirn einen roten Faden gibt?
Ja, okay.
Das hüpft von hier nach da. Ja.
Ja, also es gibt diese beschwichtigenden Gesten, also genau da warst du eigentlich, bei dem Aufbau der Studie oder der Beobachtung, würde ich jetzt viel eher dazu sagen. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist, also auch eine Pedersen-Petersen zum Beispiel hat von solchen Signalen in ihren Büchern schon gesprochen und das sind definitiv Beobachtungen, die verschiedenste KynologInnen gemacht haben, auch in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, es gibt diese Signale, die unter anderem halt eben auch der Konfliktvermeidung dienen, ne? Oder die vor allem auch vielleicht helfen, einen Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Mhm. Grundsätzlich kann man ja sagen, viele dieser beschwichtigenden Gesten kommen oder haben ihren Ursprung auch so im infantilen Verhalten, ne? Das heißt, es gibt auch eine gewisse Tendenz häufig zu Demut in manchen Bereichen und also so Schnittpunkte, würde ich sagen. Und gerade passive Demut ist natürlich ja auch erstmal eine Konflikt- oder eine mögliche Strategie von Hunden, einem sich anbahnenden Konflikt eben aus dem Weg zu gehen. Da ist dann halt immer so die Frage nach, ist das schlecht, wenn ein Hund das macht? Ne? Also angenommen, ich habe jetzt einen Hund, der an der Leine sich orientieren soll gerade und wir bringen dem das bei. Und der fängt jetzt an, privat unterwegs zu sein und möchte irgendwie in Richtung des Baumes schnüffeln. Und wir bleiben stehen, der Hund will aber weiter und dann bestrafen wir den Hund in der Situation. Und dann kommt so ein sich übers Maul lecken. Dann ist das für mich immer erstmal nur ein, der Hund hat sich jetzt übers Maul geleckt. Das macht nicht, dass es dem Hund jetzt deswegen schlecht geht. Das kann einem aber manchmal vielleicht verraten, da ist was passiert in dem Hund, ne? Das heißt, der hat irgendwie gemerkt, das, was er gerade macht, wollen wir nicht, ne? Das heißt, ich habe ja da tatsächlich auch in dem Moment gesagt, nein, lass das, ne? Ich habe ja eine Strafe angebracht und eine Strafe soll ja zum Ziel haben, dass ein Verhalten weniger wird. Das heißt, eine Strafe muss vom Hund unweigerlich als etwas Unangenehmes empfunden werden, sonst ist es keine Strafe, sonst führt sie nicht dazu, dass ein Verhalten weniger wird und sich damit abbaut. Wenn ein Hund sich da also jetzt übers Maul leckt, um da halt eben gegebenenfalls in dem Konflikt auch zu sagen, ja, nee, alles gut, will keinen Stress, dann kann das ja sogar wünschenswert sein und ist nicht schlecht, ne?
Voll.
Also das finde ich, weil ich habe häufig das Gefühl, dass das so ein bisschen, na ja, jetzt hat er sich aber schon einige Male übers Maul geleckt, dass das so wie so ein Tabu ist. Das darf nicht passieren, ne?
Ja.
Und da denke ich, eigentlich muss das irgendwie passieren, wenn wir konfliktannehmend mit Hunden arbeiten. Und das ist, was Alex und ich tun. Wir sind nicht konfliktvermeidend in unseren Coachings, sondern arbeiten halt eben in dem Konflikt, mit dem Konflikt und setzen halt eben auch positive Strafen ein. Da kann das dann natürlich passieren, dass ein Hund da eben auch versucht, einen Konflikt mit uns zu beschwichtigen, vielleicht sogar in diesem Moment. Und dann ist das ja durchaus auch erwünscht und nichts Verkehrtes.
Ja, und diese...
Also,
ja, erzähl.
Ja, nee, sag mal.
Ja, ich will jetzt nicht deinen Gedanken. Ich will einen leichten Schwenk einbringen, deswegen erzähl ruhig mal zu Ende.
Jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich meinen Faden
jetzt
schon wieder
verloren. Jetzt hast du vergessen. Okay. weil ich halt, ich finde den Punkt absolut wichtig, zu sagen, ja, es ist durchaus auch mal wünschenswert, den Hund in eine Lage zu bringen, wo er uns beruhigen will, weil das heißt ja dann erstmal, okay, er fühlt sich gerade auch danach, dass unsere Einschränkung, unser Verbot, unsere Grenze, was auch immer, angekommen ist bei ihm. Und gleichzeitig habe ich auch, wenn ich meinen Hund, also vielleicht ist das, da müsst ihr mal gucken, ne? Aber wenn ich jetzt zu meinem Hund gehe und egal welcher das ist und ich mich einfach nur hinhocke und die halt streichel, dann züngeln die auch manchmal. So, ne? Und dann ist das halt, da glaube ich nicht, dass die dann immer Angst haben, weil das ganze restliche Körperbild passt halt gar nicht dazu.
Ja.
Dass die irgendwie Angst haben, okay, ich muss ihn jetzt beschwichtigen, sonst kriege ich einen auf die Mütze oder so, sondern dann wird das halt einen anderen Signalwert haben, ne, für den Hund. So, und oder vielleicht auch gar keinen Signalwert nach außen, sondern einfach nur was ein Verhalten nach innen sozusagen sein. Genau, und wenn man sich da, also wenn man, glaube ich, man muss diesen Punkt verlieren oder überwinden, zu denken, jegliche Form von Calming Signal ist gleich schlecht und ist irgendwie was wir vermeiden wollen.
Ja.
So. Und da bin ich auch immer dann schnell bei den, also diese Studien, die ich jetzt, mit denen ich mich beschäftigt habe, da war das auch gar nicht geschrieben. Aber es gibt durchaus Studien, wo solche Signale dann gleichgesetzt werden mit Stress. Und Stress automatisch gleichgesetzt wird mit, da steht dann immer Reduced Welfare, also mit quasi einem herabgestuften Wohlergehen sozusagen. Ne? Und das finde ich, halt immer schwierig, das gleichzusetzen, vor allen Dingen im großen Ganzen. Das kann durchaus mal sein, dass der Hund natürlich, wenn er jetzt meine Pizza klauen will und dann sage ich, sag mal, spinnst du? Natürlich in dem Moment, wo ich ihn erwische, für sich sagt, oh, jetzt geht es mir aber gar nicht so gut und es geht mir nicht so gut wie mit dem Pizza im Maul. Aber im großen Ganzen, dass der Hund dadurch einen Halt bekommt, dass er Führung bekommt, dass er weiß, woran er ist, dass er einen stabilen Sozialpartner hat, auf den er sich verlassen kann, das wird halt in solchen Studien dann oft nicht berücksichtigt und nicht mitgedacht. Und da wird mir immer ein bisschen zu kurz gedacht. Und das finde ich halt, wenn du es nur, in Anführungsstrichen nur, als Rezipient im Endeffekt dann als Hundehalterin irgendwo liest, ohne dass du die fachliche Einschätzung vielleicht dazu noch hast, finde ich es halt oft schwierig, beziehungsweise habe ich das auch häufig schon im Training gehabt oder in der Beratung gehabt, Menschen, die dann sagen, ja, aber ist das nicht schlecht oder so? Oder ist das nicht etwas, was es zu vermeiden gilt oder irgendwie so? Ne? Und das sind dann, finde ich, Punkte, die man auf jeden Fall ansprechen sollte, um einfach den Leuten auch ein bisschen Druck zu nehmen. So, das ist halt nichts Schlimmes, wenn der Hund mal so ein Verhalten zeigt.
Ja, und das ist also das, was du jetzt gerade schon beschrieben hattest, so wenn du irgendwie deine Hunde irgendwie kuschelst oder so zu dir einlädst oder so, ne? Also dass dann da auch mal so eine Licking Intention kommt oder dergleichen. Das ist, was ich vorhin meinte, ne? Also diese Schnittmenge zwischen passiver, aktiver Demut und vermeintlich beschwichtigenden Gesten, die ist relativ groß, ne? Voll. Also da verschwimmen halt einfach Motivationen, würde ich sagen. Und das macht es natürlich dann irgendwie schwierig zu sagen, das ist es jetzt. Ich kenne es zum Beispiel bei Bertha, wenn Bertha kuscheln kommt, von sich aus, ohne dass ich ihr sage, dass sie kommen soll, sondern die kommt einfach zum Kuscheln. Die leckt sich immer über das Maul.
Ist ja schon verkehrt,
immer.
Johanna. So. Ne? Du musst ja immer selber entscheiden, wann du das machst. Ne?
Ja, das ist wahr. Ja. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht fühlt sie sich nicht gut geführt.
Ja, genau. Ja.
Nee, aber also das ist definitiv halt einfach ein Punkt, wo ich denke, es ist gut zu sehen oder sowas einordnen zu können, ohne sich dabei dann aber emotional so hinreißen zu lassen, dem Ganzen so unfassbar viel Wert zu geben. Ne? Also gerade wenn es so um so Kontaktsuche zu Hunden geht oder so, ne? da ist so
meinst
dieses,
du jetzt
ja,
vom Menschen aus oder vom,
ja,
von anderen
Hunden? Ja, ich meine von Mensch auf den Hund.
Okay.
Wenn Menschen halt eben Hunden Aufmerksamkeit schenken, ne, und dann ist es so, der Hund hat jetzt einmal den Blick abgewendet, ne, dann darf man den jetzt nicht mehr anfassen. Wo ich manchmal denke, da unterschätzen wir Hunde teilweise dann auch einfach so ein bisschen in ihren Möglichkeiten. Ne? Also das ist so, ja, also wenn Bertha irgendwie kommt und ich streichel die, dann überstreckt die ihren Kopf so, hebt den meistens auch so ein bisschen seitlich weg und ich weiß, sie findet es dann total geil, dass ich sie kraul. So, also die hat gar keinen Bock, dass ich das jetzt sein lasse. Und da würde ich sie total missinterpretieren, wenn ich immer denken würde, dieses Kopfabwenden rührt jetzt irgendwie daher, dass es ihr unangenehm ist oder dergleichen. Ne? Und das sind tatsächlich einfach so Dinge an diesen, also ich würde, würdest du dieses Buch Menschen empfehlen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, weil es mittlerweile andere Quellen gibt, wo man sich sensibilisieren kann für Hundeverhalten. Und weil es mehr Verwirrung stiftet, als Nutzen hat, langfristig. So, ich habe ja, also ich habe auch, bei mir war das ja total so, ich habe, bei mir hat das eine richtig große Welt geöffnet, weil ich plötzlich super sensibel für Hunde war. Aber ich habe halt auch nur, weil ich es fachlich gar nicht einordnen konnte, nur so einfach 1:1 übernommen und habe gedacht, jeder Hund, den ich eigentlich immer überall gesehen habe, hat ständig beschwichtigt, weil da halt so viel dieser beschwichtigende Charakter immer mitgegeben wird. So bei jedem Quatsch einfach, ne? So der Hund geht spazieren und plötzlich bleibt er irgendwie stehen und schnuppert mal so in die Luft. Oh, da wollte er gerade beschwichtigen. So, ne?
Ja.
Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das, also da ist ein Buch von Maren Grote, Hunde verstehen, also Hunde lesen lernen zum Beispiel, glaube ich, sensibilisiert mehr für Hundeverhalten. So, das würde ich dann, glaube ich, eher empfehlen, weil das Ausdrucksverhalten von Dorit, das würde ich natürlich immer noch empfehlen, aber das ist vielen zu tief, zu wissenschaftlich, zu hochgestochen geschrieben. Das kann ich auch verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, sich sowas reinzuziehen. Und ansonsten gibt es halt eine Menge, also es gibt auch immer mal wieder Webinare irgendwo oder ne, sei es bei uns die Videoplattform oder sonst was oder Insta-Accounts, die sich mit dem Thema Ausdrucksverhalten beschäftigen, wo man dann, glaube ich, mehr sensibilisiert wird für. So.
Ja.
Ja.
Ja, ich hatte das, es gab diese eine Studie, oh, ich kann die auch in die Shownotes mit reintun, da wurden Hunde in Interaktion mit Menschen beobachtet, ich glaube irgendwie 100, irgendwas zwischen 100 und 150 Hunden waren das und da wurde halt eben das Verhalten der Hunde beobachtet im Hinblick auf Konfliktsituationen mit den Menschen und da wurden auch Licking Intentions zum Beispiel unter die Lupe genommen. Und das fand ich recht spannend, weil es konnte tatsächlich in dieser Studie schon beobachtet werden, dass so Licking Intentions oder auch das Blickabwenden als Beschwichtigungssignal in der Hund-Mensch-Kommunikation bewertet werden konnte und dass das bei Bedrohung oder in konfliktträchtigen Testsituationen definitiv häufiger zu beobachten war als außerhalb dieser Situation. Und dann, und das finde ich sehr spannend daran, wurde aber zeitgleich auch festgestellt, dass die Hunde bei massiver Bedrohung, also zum Beispiel Anschreien oder dergleichen, deutlich weniger dieser Beschwichtigungsgesten, also Blick abwenden oder die Licking Intention zeigten. Und das konnte so ein bisschen widerlegt werden, dass das nicht als verlässlicher Indikator, also rein diese optischen Signale, für akuten Stress dienen, ne? Weil dann müsste das eigentlich mitgezeigt werden und dann verhalten sich Hunde aber halt eben anders. Und da habe ich gedacht, ja, na klar, kann es gut sein, dass wenn ich jetzt einen Konflikt aufmache mit meinem Hund und sage, du schnüffelst jetzt nicht an dieser Pipi-Stelle und den Hund bestrafe, bin ich mir absolut sicher, dass das für eine kurze Stressreaktion im Hund sorgt und dann vielleicht so eine Licking Intention da sichtbar wird. Das gibt einem ja aber auch ein ganz gutes Gefühl zu wissen, in einer wirklich bedrohlichen Situation, die massiven Stress auslösen sollte, zeigen Hunde sowas nicht. Und dieser moderate Stress, das ist der Stress, den wir im Training eigentlich brauchen, ne? Weil das ist das, wo wir uns häufig in so einer sehr konstruktiven und auch produktiven Lernzone mit unseren Hunden beschäftigen. In der Komfortzone, ohne jeglichen Stress, können wir nicht gut lernen, ne? Also da haben wir irgendwann einen gewissen Stillstand. Da werden wir nicht weiterkommen. Also so ein moderater Stress im Training, egal ob ich jetzt zum Beispiel im Angstbereich bin oder auch woanders, ist immer irgendwie erforderlich, um wirklich effektives Lernen möglich zu machen. Und da kann so eine Licking Intention tatsächlich auch einfach ein Signal für mich sein, zu sagen, ich glaube, es ist was angekommen. Ne? Und da hat sich was geregt in meinem Hund. Und dann kommt es ja immer, ich glaube, das sagen Alex und ich überall immer wieder, einfach auf das Folgeverhalten des Hundes an. Was macht der Hund in der nächsten Situation? Und das finde ich so viel wichtiger, darauf zu gucken, als sich darauf zu versteifen, wie oft hat er jetzt in den letzten 5 Minuten gegähnt oder sich übers Maul geleckt oder dergleichen, sondern was macht er denn? Kommt er gut zu einem? Orientiert er sich gut? Macht er immer wieder denselben Fehler oder versteht er tatsächlich, worum es geht, etc.? Das verrät einem häufig so viel mehr. Und am Ende des Tages, also es ist immer wieder, das erlebe ich auf Instagram häufig, aber auch teilweise in Coachings, auch oft tatsächlich in Coachings, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fallen mir einige plakative Beispiele ein. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen so Dinge mir beschreiben, von denen sie meinen, dass sie da sein müssten. Weißt du, weil das Wissen sagt, eigentlich müsste der Hund jetzt das gemacht haben oder dergleichen. Oder so, und wenn du dann aber den Hund anguckst, denkst du, ja, nee, aber ist ja gar nicht, ne? Also ein Beispiel, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Ersttermin mit einer Kundin und da ging es um 2 verschiedene Möglichkeiten, dem Hund zu vermitteln, jetzt nicht zu mir zu kommen. Ne? Der Hund war an der 2 Meter langen Leine ungefähr. Und die Kundin hatte einmal so ein Abbruchsignal. Ich weiß nicht, ich glaube, sie nannte es irgendwie anders, aber
also Abbruchsignal. Also ganz kurz, du wolltest jetzt, du hast irgendwie gelockt oder so und die Kundin sollte verhindern, dass ihr Hund zu dir geht.
So, genau. Okay. Der sollte also quasi bei ihr bleiben.
Ja.
Und die Kundin hatte einmal ein Abbruchsignal und hatte dann einmal einfach eine ganz normale Ansprache, ne? Wir nennen den Hund jetzt mal Balu. Das heißt, sie hat halt einmal den Hund mit dem Namen einfach angesprochen und hat gesagt Balu. Und daraufhin drehte sich Balu einfach in ganz motivierter Haltung zu ihr um und hatte eine gewisse Erwartungshaltung auch. Und einmal kam der Abbruch. Das war ein Wortsignal und so eine Störung quasi über die Leine. Und ich habe das gefilmt für sie und habe ihr das aber nicht gezeigt und habe dann gefragt, wo so der Unterschied ist bei ihrem Hund im Ausdrucksverhalten, wenn sie das eine macht oder wenn sie das andere macht. Dann hat sie gesagt, ja, wenn sie das mit dem Abbruch macht, dann erschreckt er sich schon, ja, ne? Und dann, sie hatte mal Sorge, dass sie zu doll ist für ihren Hund. Und dann schauten wir das Video an und hätte man den Ton weggenommen, hättest du 1:1 genau dasselbe Verhalten gehabt. Also der Hund drehte sich beide Male mit absoluter Erwartungshaltung top motiviert zu seiner Halterin um, weil sie auch bei dem Abbruch oder danach immer sehr motivierend belohnt hat, ne? Und das ist für Hunde ein kleines Gezuppel an der Leine nicht schlimm. Also das ist jetzt nicht per se eine Strafe für einen Hund. Das war einfach eine andere Form von Ansprache und hat in dem Hund genau dasselbe Verhalten ausgelöst. Weil es aber in ihrem Kopf als Abbruch quasi benannt war, hat sie gedacht, das müsste ja jetzt ihren Hund erschrecken oder irgendwie zu Stress führen oder dergleichen. Und es war einfach nicht so. Und das erlebe ich in Kommentarspalten auf Instagram, wo einem gesagt wird, das war viel, das war viel zu toll. Ich denke immer, hä? Warum? Ja, weil es müsste ja so sein. Und das erlebe ich aber auch im echten Leben, ne? Dass, nehmen wir mal die Begrifflichkeit Leinruck, ne? Wenn du irgendwas mit einem Leinruck machst, dann muss es dem Hund immer automatisch irgendwie auch schlecht gehen danach oder super stressig
gewesen
sein oder dergleichen.
Ich finde das, da muss ich Shoutout an meine Mitarbeiterin Paula, die benennt das im Training immer so schön und gibt den Leuten direkt quasi ihre Handlungsfähigkeit auch so zurück und sagt, du weißt ja, wie ein Hund aussieht, der bestraft wurde. Du weißt, wie ein bestrafter Hund aussieht. So, und orientier dich einfach daran. So, es soll, ne, wenn du sagst, ja, war das zu doll oder nicht, der Hund soll danach nicht fröhlich, schwanzwedelnd irgendwie neben dir stehen. Der hat ja was verkehrt gemacht. So, und wir gehen ja immer in unserem, also wenn wir über Strafe sprechen und über den Einsatz von Strafe, dann gehen wir immer davon aus, dass es in unserem Sinne ja auch passiert. Also gut vorgearbeitet und dosiert eingesetzt und für die Situation und den Hund und den Mensch passend und so. Und ne, dass man in die Wiederholung geht, also in einem Trainingssetting jetzt. Also dass das halt quasi sinnvoll ist. So, und dann darf der Hund da auch mal für ein paar Sekunden wie ein bestrafter Hund aussehen, weil er wurde gerade bestraft. So, und wenn der sich da nicht scheiße fühlt, dann war das keine Strafe. So, ne? Und dann wird es aber auch langfristig, Thema Folgeverhalten, nicht zu einer Anpassung des Verhaltens kommen. Ganz klar.
So, das war, also ne, das war bei der Kundin, was ich gerade beschrieben hatte mit dem vermeintlichen Abbruch, der dann keiner war, nämlich genau der Fall. Also es hat überhaupt nicht dazu geführt, dass dieser Hund, also der ist immer wieder gekommen, ne? Das hat ihn in seinem Verhalten nicht abgebrochen. Das hat das Verhalten, zu mir zu kommen, nicht weniger werden lassen. Das ist der beste Indikator dafür zu sagen, es war keine Strafe. Ne? Der Hund hat, was passiert da eigentlich immer, wenn du, kannst du die auch sehen, die Bobbles?
Ich habe, also ihr müsst wissen, wir sind ja noch über Videotelefonie verbunden und mein Handy hat gerade, ich habe so ein richtiges Oldschool-Gesangsmikro quasi in der Hand und mein Daumen, der steht so ein bisschen ab und immer wenn ich quasi meinen Daumen bis, also meine Hand ein bisschen bewege, denkt die Kamera, ich habe einen Daumen nach oben gezeigt und dann kommen hier so Smileys. Ich kann auch, glaube ich, beide Hände nach oben machen. Also geht jetzt nicht, weil ich ja mit einer Hand das Mikro halten muss. Aber ich kann auch so machen und dann denkt er, ich melde mich, glaube ich. Irgendwie. Also es gibt so verschiedene Handgesten dann, die man irgendwie machen kann.
Nee, kannst du mal Daumen nach unten machen? Ja, vielleicht hat er sich jetzt. Guck mal. Ja, genau. Er braucht nur eine Weile.
Ja. Also ich habe das jetzt gerade bemerkt, dass das da die ganze Zeit aufploppt, weil ich sehe mich ja nur ultra klein, weil am Handy und nur oben ganz klein in der Ecke. Aber ja, ich fand einfach super, was du gesagt hast die ganze Zeit und deswegen habe ich die ganze Zeit Thumbs up gemacht.
Thumbs up. worauf wollte ich hinaus? Es ist einfach so diese Thematik, hab da nicht so im Kopf, dass sowas irgendwie schlecht ist oder böse ist. Und da ist es so ein Punkt, wo ich immer, es ist immer so ein bisschen blöd gesagt, ne? Irgendwie vertraut da so ein bisschen auf euer Bauchgefühl, weil was ist von diesem Bauchgefühl noch übrig, nachdem man irgendwie sich 1 Million Infos reingezogen hat, ob gewollt oder nicht gewollt, weil sie einem vielleicht auch aufgedrückt wurden. Und ich weiß, dass dieses Thema beschwichtigende Gesten so aus Kreisen des konfliktvermeidenden Trainings wie so ein rotes Tuch quasi sind. Ne? Also der Hund soll bestenfalls ohne beschwichtigendes Verhalten durch den Alltag gehen müssen, weil das dann immer irgendwie zeigt, man hätte eine Grenze überschritten oder dergleichen. Und das finde ich so falsch und so gefährlich, ne? Weil es bedeuten würde, dass wir nie in so einen Moment kommen, wo man tatsächlich mal so eine Diskussion hat von was darfst du und was darfst du nicht. Und ich finde es, also es ist auch so absurd, weil diese Studien in Anführungsstrichen, die jetzt von der Turit gemacht wurden oder auch von Ines Meyer heißt sie, glaube ich, die wurden ja an Hunden und der innerartlichen Kommunikation von Hunden unternommen. Und es ist auch so absurd. Da ist es offensichtlich super normal, dass Hunde sowas andauernd und ständig machen. Und niemand bewertet das irgendwie als schlecht oder falsch, dass das passiert. Aber
doch, sie hat bestimmt alle Hunde danach getrennt und hat gesagt, ihr könnt nicht zusammenleben. Wobei es auch bei Turit, das muss man sagen, ich bin ein bisschen auf Recherche gegangen, die hat ja auch so einen Club gegründet danach. Also die hat auch so eine Organisation, die auch, also wo du auch Mitglied werden kannst, die quasi sich so eine gewisse Ethik im Hundetraining auf die Fahne schreiben. Und ich bin dann mal bei einer Deutschen gelandet, die da Mitglied ist und die hat auf ihrer Homepage stehen, weder quasi nur strafbasiertes noch rein positives Hundetraining führen halt irgendwie zum Ziel oder sind artgerecht und sinnvoll so mit dem Hund. Ne, also ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, die macht ja auch Training oder hat Training gemacht, ich weiß nicht, die ist ja jetzt auch schon über 70, wie aktiv sie da noch ist. Aber ich weiß gar nicht, wie nur positiv sie quasi ist. Das ist halt eher die Frage, das wird halt so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, ja, nee, das Wort benutze ich nicht, das ist, aber es wird übernommen von dieser konfliktvermeidenden Bubble und wird dann halt als quasi, das ist unerwünscht, quasi so interpretiert.
Ja, richtig, also es ist ja immer eine, genau, es ist ja immer eine Interpretationssache, ne? Also ich meine, die Studien, die Seligmann an Hunden unternommen hat zur erlernten Hilflosigkeit, das hat Seligmann ja jetzt auch nicht unbedingt mit dem Ziel gemacht, dass man Hunde konfliktvermeidend erzieht. Also das war ja nicht Grund dieser Untersuchung tatsächlich.
Ja, vor allen Dingen, ich finde halt immer so nervig, also das finde ich wirklich nervig, dieses Argument dann, ja, aber du bist doch kein Hund. Du kannst doch besser, ja, du bist doch kein
also
Hund.
Also das ist aber, also das finde ich, das ist so bescheuert, weil also du siehst, wie gut Kommunikation auch zwischen unterschiedlichen Individuen abseits der menschlichen Spezies funktioniert. Also ein Hund kann hervorragend wissen, wann will eine Katze was nicht und wann nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei deinen Hunden ist, aber meine Hunde wissen ganz genau, wenn eine Katze vor ihnen steht, sich sehr groß macht und faucht, dann ist mit der nicht unbedingt gut Kirschen essen. So, das verstehen die. Und das verstehen, also auch, oder so ein Schwan, der sich irgendwie groß macht und imponiert da rumhops. Er ist halt ein Schwan, dann steht da ein Hund und bellt ein bisschen verunsichert. Ja,
also ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, wir haben bei uns auf dem Grundstück Gänse. Und also mein aktuell kleinstes Kind ist noch unter 2 und das versteht noch nicht, wenn die Gänse so fauchen und imponierend weglaufen und ich würde sagen defensiv drohend weglaufen, versteht er noch nicht, sondern der sagt gack, 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 gack und rennt hinterher.
So, da muss man immer ziemlich schnell sein. Ist halt auch einfach ein Lernprozess, ne? Aber unsere Hunde, also ja, aber das kann man ja auch wiederum auf Hunde, finde ich, übertragen, weil ein Welpe, der läuft auch noch tollpatschig und völlig unvoreingenommen auf eine fauchende Katze zu.
Oder so, auf einen Artgenossen, der gerade einen Knochen hat oder so.
Richtig,
ne? Und so, also hey, cool, was hast du? Brumms, eins übergebracht.
Das ist ja auch einfach ein Lernprozess. Und ich glaube ganz sicher, dass deine Kinder zum Beispiel oder auch mein Kind irgendwann einschätzen kann, dass ein Tier, mit dem es ansonsten wenig Berührungspunkte hat, jetzt gerade Abstand will, weil es durch andere Lernerfahrungen mit anderen Tieren und Menschen und gelernt hat, wie sieht denn vermeidendes oder abwehrendes Verhalten aus? Und es gibt da Parallelen. Also, und es ist ja auch so bescheuert, dieses, du bist ja kein Hund. Ja, aber es funktioniert doch. Also, warum kann mein Hund denn mein Lob verstehen? Aber nicht, wenn ich sage, lass das. Das ist doch Bullshit.
Ja,
also
ich finde,
würde ja bedeuten, dass wir nicht mit Hunden kommunizieren können. Weder im soziopositiven Bereich noch irgendwie, das macht ja gar keinen Sinn.
Ich finde die Überlegung an sich, habe ich gerade drüber nachgedacht, nur schlüssig für die Frage wirklich, wenn du halt diese Calming Signals, wenn du die untersuchen willst. Und wenn du halt einen Versuchsaufbau hast, dann finde ich das eigentlich schlauer, das in einem Hund-Hund-Kontext zu machen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Hunde dieser Sprache sozusagen mächtig sind und der hündischen Kommunikation mächtig sind, dann macht es ja Sinn zu gucken, hat das eine beruhigende Wirkung auf den gegenüberstehenden Hund sozusagen. Weil bei Menschen wäre dann ja, finde ich, die Variable, kann der Mensch oder versteht der Mensch, was der Hund da ausdrückt, die ist halt dann noch so eine Unbekannte. Ne, wenn ich jetzt weiß, gut, ich habe jetzt 50 HundetrainerInnen vor mir und dann zeigt der Hund gewisse Verhaltensweisen, kann ich davon ausgehen, aufgrund der Expertise der Menschen, dass die das vielleicht raffen und verstehen und kann dann untersuchen, ob der Hund das auch Menschen gegenüber einsetzt. Aber es kann ja auch immer sein, dass der Hund schon gelernt hat, ja, das macht halt, weil auch da findet ja ein Lernprozess statt. Also wenn der Hund lernt, meine Verhaltensweisen, die finden gar keinen Anklang bei Menschen, dann sucht der Hund sich ja eine andere Strategie, ne, mhm. ganz häufig. So, und deswegen, das ist, finde ich, dann so ein Punkt, wo ich sage, ja, da finde ich das tatsächlich sinnvoll, das zu untersuchen, ob Calming Signals auch eine calmende, eine beruhigende Wirkung haben, dass man das im Hund-Hund-Kontext irgendwie macht. Aber ich würde gerne eine Sache noch mit dir besprechen, weil du es jetzt schon so hier und da mal angesprochen hast. Und ich glaube, das würde die ganze Geschichte noch recht rund machen, weil wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, ist das schlimm, wenn der Hund mal beschwichtigende Signale, beruhigende Signale, Demut zeigt. Aber wir haben noch gar nicht so viel darüber gesprochen, was ist denn aus unserer Sicht jetzt, aus unserer Erfahrung, ein beruhigendes Signal? Also in welchen Kontexten und wie sieht das dann aus? Wie sieht ein Hund aus, der sein Gegenüber quasi beruhigen möchte oder einen Konflikt vermeiden möchte? Das finde ich eigentlich noch viel besser eigentlich, dass man sagt, nicht beruhigen, weil beruhigen kann auch sein, oh scheiße, ich habe halt meinen Autoschlüssel verloren und finde den nicht und habe aber einen Termin, da will mein Hund mich ja nicht beruhigen in dem Moment. Ne? Mhm. Der sagt ja nicht so, Junge, komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm, findest du schon wieder, sondern da geht es ja eher um potenzielle Konfliktsituationen zwischen Mensch und Hund oder zwischen Hund und Hund. Und du hast so zwei, drei Sachen gerade schon angesprochen, aber ich glaube, das könnte nochmal ganz interessant werden, dass wir da nochmal drüber sprechen, wie sieht ein Hund aus, der einem Konflikt mit seinem Gegenüber, der vielleicht auch provoziert oder einschränkt oder so, wie sieht der aus, der das vermeiden möchte?
Sollen wir abwechselnd machen, oder was? Ich eins, du eins?
Ja, wir können auch, wir müssen gar nicht, also sprich doch einfach mal. Dann, wir müssen ja auch gar nicht so eine, weil ich finde, einfach so eine Liste zu machen, ich finde, dass da ist wieder die Gefahr, dass die Leute das wieder einzeln rausziehen und sagen, oh, ein Kopf abwenden hat immer damit zu tun, dass der Hund das und das macht. Weißt du, das kennt auch jeder, der mir folgt, kennt dieses Video von dem Hund meiner Schwester, der mit so einem Schäferhund-Mischling irgendwie, Schäferhund-Husky-Mischling, knurrend gegenübersteht und dieser so eine Minute lang. So, und da guckt der Hund meiner Schwester, guckt zwischendurch zweimal weg. So, und dann habe ich schon so oft gehört, ja, aber guck mal, da beschwichtigt er ja, ne? Oder da geht er ja quasi der Sache aus dem Weg. Und eigentlich hat er aber nur nach dem Kastraten geguckt, den er die ganze Zeit belästigt hat und zu dem er auch direkt nach diesem Konflikt wieder hingeht, um den irgendwie zu nerven. Nach dem guckt er halt gerade zwischendurch. Ja. Also während er den anderen da einschränkt, guckt er nochmal, ja, was macht denn da mein Schätzchen da hinten? Und das sieht man natürlich nicht. Aber wenn man dann, glaube ich, sagt, ja, einen Kopf abwenden, heißt immer, der Hund ist demütig oder irgendwie, ne? Und dann, das ist dann wieder die Gefahr dieser Isolation eines einzelnen
Ausdrucksmerkmals. Aber es ist immer und nie, ne? Sind so Dinge in der Hundeerziehung, die funktionieren halt eh gar nicht so. Also die funktionieren halt nie,
die funktionieren
kann man sagen.
Nie, ja, genau.
Also pass auf, ich steig mal mit einem ein, was ich super schwer finde, weil es auch so absolut unzuverlässig ist. Und zwar am Boden schnüffeln. Ich habe nämlich gerade so eine Situation im Kopf, so von so einer Situation, wo man den Hund wegtreibt von etwas. So körpersprachlich und mit Stunken machen und so. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man in einem Stellvertreterkonflikt, ne, oder auch tatsächlich als eine Strafe, um den Hund von etwas wegzutreiben, richtig. Das heißt, man macht da Druck. Und die Erwartung an den Hund ist, dass er eben Abstand nimmt, ne? Dass er darauf reagiert, indem er weggeht. Das Ziel sollte trotzdem bleiben, dass er eben mit einem in Kommunikation bleibt. Man möchte den Hund nicht komplett weghaben, der soll schon irgendwie noch mit einem in Kommunikation bleiben. Und da kann es manchmal passieren, dass Hunde anfangen, auf dem Boden zu schnüffeln. Und es gibt Hunde, die schnüffeln auf dem Boden und zeigen dir dabei so die Mittelkralle und sagen, mir doch egal, ich mache hier irgendwie Kram. Und dann machen die Menschen noch weiter und dann ist das manchmal sehr richtig. Und dann gibt es aber Hunde, die schnüffeln auf dem Boden und machen dann so ein bisschen alibimäßig da Kram. Und Menschen denken dann, das ist vielleicht noch nicht angekommen, machen dann noch weiter und auf einmal fällt der Hund dann in so einen Fiddle rein, ne, und kriegt so irgendwie Zoomies oder so. Und dann sind sie so, jetzt verarscht er mich komplett. Und das ist manchmal so der Moment, wo ich denke, nee, jetzt war es einfach ein Tick zu viel, ne?
Ja.
So, weil der Hund eigentlich gerade tatsächlich in so einer beschwichtigenden Art und Weise anfing, am Boden zu schnüffeln. Und das ist eigentlich dann ein richtiger Moment, um da den Druck rauszunehmen. Und dann würde man den Hund wieder ganz gut in Kommunikation mit sich bewegen. Und das ist, finde ich, so eine beschwichtigende Geste, die passiert im Alltag, würde ich gar nicht sagen, so häufig. Also ich habe damit nicht so viel Kontakt, aber das ist sowas, es ist mir gerade so in den Sinn gekommen, gerade in dieser Situation, wenn man so körpersprachlich oder sowas mit Hunden macht. Und das ist tatsächlich ziemlich tricky, da halt eben zu gucken, in was für einer Motivation ist der Hund jetzt gerade am Schnüffeln? Ist der in der Akzeptanz und konfliktvermeidend und beschwichtigend unterwegs oder ist der gerade hier mit so einer Scheiß-mir-egal-Einstellung noch am Start? Das ist aber definitiv etwas, das kann beschwichtigenden Charakter haben. Und auch da, also ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, es kann passieren, dass man zu viel gemacht hat und dann wird der Hund irgendwie fiddelig und macht so Kram, ne? Wisst ihr, was dann passiert? Nichts. Dann ist das passiert, dann sagt man, okay Hund, komm wieder her, wir machen es nochmal. Na, dann habt ihr nicht eure Beziehung zerstört, ihr habt nicht euren Hund traumatisiert, es ist alles cool. Ihr habt einfach einmal ein bisschen zu viel gemacht und das ist auch dann wieder gerade zu bügeln. Das ist das Verrückte. Na, also ich kann auch mal in einem Streit zu laut werden oder irgendwie plötzlich irgendwas sagen, wo ich dann eine halbe Stunde später drüber nachdenke und sage, boah, war aber irgendwie fies. Ne? Also ich hatte das gerade letztens, da war ich irgendwie, ich war scheiße drauf und da habe ich irgendwie gemerkt, ich war kacke vorhin. Und dann lag ich schon im Bett und bin nochmal aufgestanden, bin nochmal runtergegangen, habe gesagt, ich wollte mich entschuldigen. So, ich war doof. Und dann wird mir das
verziehen. Hunden?
Nee. es ging nicht um die Hunde. Na, aber das sind so Dinge, wir sind mal in der Mensch-Mensch-Kommunikation einfach irgendwie falsch. Nicht immer, weil wir irgendwie das so wollen. Manchmal passiert uns das irgendwie einfach. Oder wir haben dann den anderen vielleicht einfach missverstanden und deswegen irgendwas gemacht oder gesagt, was dann doof war. Eine stabile Beziehung sollte an sowas definitiv nicht kaputt
gehen. Ganz ehrlich, jeder ist doch seinem Hund schon mal aus Versehen auf die Füße getreten, oder?
Ja, wir alle.
So, da quietscht der Hund kurz und sagt, so. Und ich habe ja aber auch schon mal aus Versehen irgendwie, weiß ich nicht, ne, Schranktür oder irgendwie ein, da drehst du dich sonst wie um oder irgendwas gegen Kopf oder gegen, weiß nicht, wie oft ich schon meiner Freundin irgendwie, also aus Versehen wehgetan habe, so, ne, so. Und dann.
Ja.
Trotzdem zuckt sie ja nicht zusammen, wenn ich den Raum betrete. Ne?
Nein.
Ja.
Und also das ist auch irgendwie, wenn man mal einen Streit hat oder mal irgendwas gemacht hat, was irgendwie daneben war, dann sind das alles so Dinge, wenn wir irgendwie stabile und gesunde Beziehungen haben, dann sind das alles so Sachen, ja, das kann so eine Beziehung dann ab und das kann auch eine Hund-Mensch-Beziehung ab und das hat dann nichts mit irgendwie Schikane oder dergleichen zu tun, sondern auch einfach mit einem Lernprozess, ne? Dann festzustellen, ah, das war zu viel, nächstes Mal mache ich es anders. Das ist ja wichtig, ne? Also das sind so Dinge, ich finde es immer wieder krass, viele Menschen wissen gar nicht, wie ihre Hunde in gewissen Situationen reagieren oder wenn sie das machen, können sie einem gar nicht sagen, weil man es gar nicht kennengelernt hat. Und da denke ich immer, aber das sind doch so Dinge, man will doch
das ist so eine häufige Frage auch im Training. Okay, was würde denn jetzt passieren? Weil, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Ja, also das ist, und ich erlebe das wirklich bei Menschen, die schon bei mehreren TrainerInnen waren. Und dann frage ich, also genau das, was du gerade gefragt hast, was würde er denn jetzt machen? Die wissen es einfach nicht, wo ich denke, hä, aber ihr habt doch schon irgendwie jetzt 2 Jahre an diesem Thema rumgeschustert und gemacht und getan. Wie kann das denn eigentlich sein, dass du das nicht weißt?
Ich habe das manchmal, dass Leute dann in die Sozialkontaktstunde kommen oder so und sagen, ja, oder halt so, wo ich den Hund angucke und denke so, ja, okay, so krass sieht es gar nicht aus. Und dann fragt man so, ja, was würde der denn zum Beispiel im Hundekontakt jetzt machen? So, ja, keine Ahnung, er hat nie Hundekontakt. So,
ja.
Und, ne, und,
ja.
Ich kann das erstmal nachvollziehen. Ich kann das, ich meine, ich habe mit Baloo auch einen Hund, wo ich jahrelang Hundekontakt vermieden habe.
Ich kann die
da wusste ich aber,
nicht verstehen.
Da konnte ich aber direkt sagen, also ich wusste ja einfach auch, was er macht. Also, das wusste ich ganz klar. Aber Erstmal kann ich das verstehen, aber die Leute malen sich halt auch Probleme aus dann. Ich glaube, das ist ganz häufig ein Ding, was dann passiert, dass man so ein Monster schafft und es wird immer größer und je länger man dem aus dem Weg geht, es wird immer größer.
Ja.
Und dann sind manchmal Leute, die sind ja, also das haben wir gar nicht so selten, dass die Leute dann auch weinen und so viel abfällt davon, weil sie halt irgendwie merken, ja krass, mein Hund ist gar kein Monster. So, ne? Aber es wurde mir so beschrieben oder er hat einmal was verkehrt gemacht bei irgendeinem so typisches Ding, pubertierende Hunde, der Hund probiert sich aus, er war einmal zu doll und plötzlich wird der Hund angeleint und nie wieder in Sozialkontakt geschickt.
Ja,
wie soll der natürlich vernünftig irgendwie damit Umgang lernen, mit Aggressionsverhalten und seinen Artgenossen? Ja.
Ja.
Genau.
So, sag du doch mal noch mal was. Wir waren ja eigentlich dabei, mal
genau,
so
eigentlich waren wir dabei zu beschreiben, wie Hunde aussehen, die Konflikte vermeiden. Ich hatte jetzt sowas im Sinn wie tatsächlich Blick und Körper rausnehmen, abwenden. Also wenn ich jetzt entweder Hund-Hund-mäßig das sehe, ich bin ja gerade hier im Urlaub, wir haben hier 4 Hunde gerade aktuell und dann hat ein Hund einen Stock oder so, ein anderer Hund geht auf ihn zu und hat das vielleicht auch gar nicht gesehen oder so und dann teilt der eine mit, zum Beispiel habe ich gestern Sprotte ein Stück Wassermelone rübergeworfen, hat sie sich damit verzogen und dann ist Louis da hingegangen und dann hat sie das halt verteidigt vor ihm und hat ihn angekeift so, und hat gesagt, ey, meine Wassermelone. So, und da ist Louis dann stehen geblieben und hat so den Blick rausgenommen und ist vom Körper für einen ganz kurzen Moment ein Stück niedriger geworden. Das heißt, die Rute ist ein Stück gesenkt gewesen in dem Moment. Und das ist nur etwas, was ich halt jedem raten kann, immer auch auf die Gesamtkörperhaltung des Hundes zu achten. Natürlich immer in Betrachtung auch der Rasse und so und wie der Hund sonst so ist. Aber zum Beispiel dieses Schnüffeln, was du gerade genannt hast, wenn der Hund dabei die Rute mega oben hat, dann wird er gerade nicht beschwichtigend, ne, irgendwie unterwegs sein. Dann ist er nicht beeindruckt von dir, wenn er da noch rumtanzt mit seiner Rute irgendwie. Und wenn ein Hund dabei vielleicht eine etwas gedrungenere Körperhaltung hat, etwas niedriger ist, die Ohren sagen auch immer ganz viel, sind die Ohren, hängen die so ein bisschen oder, und da bin ich auch wieder ganz bei dir, wo du gesagt hast, eigentlich haben wir ein ganz gutes Verständnis dafür, was unser Gegenüber ausdrücken möchte. Und insbesondere diese evolutionsbiologische Geschichte, die wir mit dem Hund halt ja teilen, also Stichwort Domestikation, Koevolution und diese ganz, ganz, ganz vielen Jahre, die wir mit Hunden zusammenleben, da haben wir schon ein ganz gutes Verständnis dafür, wie sich unser Gegenüber fühlt, auch wenn du gar keinen Plan von Hundeverhalten hast. Und ich glaube, da sind Leute, die Laien sind, besser im Interpretieren, als wenn du so ein bisschen Wissen hast oder irgendwo falsches Wissen aufgeschnappt hast. Und das ist ja dann manchmal so doof irgendwie, dass du dann erst wieder zum Experten, Expertin werden musst, bevor du es wieder vernünftig einschätzen kannst. Ne? Und eigentlich diese Intuition, dieses Bauchgefühl, wie geht man mit dem Hund um, ich glaube, das haben wir eigentlich in uns. So.
Ja. Und es ist, also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, na, so eine Licking Intention, ganz alleine, ohne was anderes, wie zum Beispiel irgendwie eine abgesenkte Rute oder so ein bisschen abgesenkten Blick oder dergleichen, hat für mich ehrlich gesagt gar nicht so viel Charakter in so einer Situation.
Gar nicht. Also, ganz ehrlich, macht Balu, ist hier angebunden mit einer, weiß nicht, 10 Meter oder 20 Meter Schleppleine. Wenn du den eine Stunde filmen würdest, würdest du locker 30, 40 Mal so eine Sequenz sehen. Der steht dann mal auf, dann guckt er in der Gegend rum, guckt einfach aufs Feld. Der guckt einfach aufs Feld. Der guckt jetzt nicht irgendwie einen Hund an oder mich. Der guckt aufs Feld und dabei fängt er so ein bisschen an zu schmatzen. So, ne? Da ist er nicht und beschwichtigt jetzt nicht den großen Herrgott, dass jetzt da gleich irgendwie nicht der Feldhase kommt und ihn eins auf die Mütze gibt, sondern ja, manchmal macht man halt so Sachen. Ne?
Ja, also das sind, ich glaube tatsächlich, dass so vor allem dieses Gesamtdisplay von sich ein bisschen klein machen, den Blick rausnehmen etc. Ich glaube, das ist wirklich so das sicherste Signal für, okay, da ist jemand irgendwie konfliktvermeidend unterwegs.
Voll.
Man hat auch, manchmal kann es auch, ich habe jetzt so ein Bild im Kopf von einem Hund, der so eine Pfote vom Boden ab, also eine Pfote hochnimmt und dabei so ein bisschen mit der Nase eher unten Richtung Boden schnüffelt. Das hat man gar nicht so häufig, finde ich, in der Hund-Mensch-Kommunikation. Oder man hat es bei ängstlich oder unsicheren Hunden teilweise, wenn sie in die Kontaktaufnahme gehen, ne? Dann kriegen sie aber eher so eine lange Nase. Das ist auch häufig eher etwas, wo man sehr sicher sein kann, okay, der Hund ist jetzt nicht irgendwie großartig auf einen Konflikt aus. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich mit meinen Hunden, da würde mir jetzt gar nicht so viel mehr einfallen. Schütteln zum Beispiel ist definitiv keine beschwichtigende Geste, wie ich das jetzt bewerten kann. Also Hunde schütteln sich häufig nach Konfliktsituationen. Aber
oder
nicht
stressigen
mit dem
Situationen,
Ziel.
Ne?
Ja, genau.
Also Hunde, die aus einer Straßenbahn aussteigen, aus dem Kofferraum springen, ganz häufig irgendwie schütteln die sich dann.
Ja, ja, müsst ihr mal drauf achten. Also holt mal euren Hund aus dem Kofferraum raus und bleibt mal stehen. Ich verspreche euch, also ja, vielleicht nicht allen, aber bestimmt 8 von 10 ZuhörerInnen würde ich jetzt versprechen, dass der Hund sich schüttelt, wenn man abwartet und den Hund nicht direkt machen lässt.
Meine Hunde finden auch Schwimmen stressig. Immer wenn die super nass sind, dann schütteln die sich auch.
Also das sind so, das sind alles so Dinge, wo ich irgendwie und auch mit so einem Hinsetzen oder so ganz schwierig. Also das sind für mich jetzt keine,
weißt du,
auch
ich glaub,
ein Gähnen. Ey,
das sind so Sachen,
ehrlich,
hinsetzen ist halt, es gibt super viel Hunde, die hinsetzen als Konfliktlösung zeigen.
Weil
wir
es ihm beigebracht haben.
Genau, aber nicht natürlicherweise, sondern weil das allererste, was man einem Köter beibringt in Deutschland, ist, dass der Sitz kann. So, und dann
Futter gibt es erst, wenn man Sitz gemacht hat.
Genau, ne, Futter gibt es erst, dann der Welpe lernt als erstes Sitz und so, und das ist einfach, das ist häufig eine Lösung, die halt für den Menschen zufriedenstellend ist. Und deswegen wird es gezeigt, aber nicht von Natur aus. Also keiner meiner Hunde hat sich schon mal hingesetzt, weil der von dem anderen eingeschränkt wurde. Außer wenn du mal eine Hündin hast oder so, beschnüffelt wird und so und belästigt wird und dann setzt sie sich hin, um quasi da einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, so, das packe ich jetzt weg. Aber ansonsten, so im normalen Sozialverhalten, zeigt ein Hund das nicht.
Ja, stell dir vor, so Kommentkampf zwischen zwei Rühen, auf einmal setzt der eine sich hin, fertig.
Ja.
Ja, also das sind absurde Bilder, die man da im Kopf irgendwie kreiert. Und das ist also, ein Hund, der sich hinsetzt, der macht das sehr wahrscheinlich, weil Lernerfahrung ihm gezeigt hat, dass das sich lohnenswertes Verhalten ist. Also ja, ich glaube, vielleicht können wir es so stehen lassen. Also mir fällt nichts ein, wo ich sage, das ist für mich ein wirklich sicherer Indikator für eine konfliktvermeidende, beschwichtigende Strategie eines Hundes. Fällt mir
ja außer halt so Demutsverhalten, ne? Also das finde ich ist halt.
Ja,
wobei
genau.
auch da würde ich halt, wie du gerade gesagt hast, nicht immer und nicht nie. Es gibt auch strategisches Demutsverhalten,
absolut,
um an sein Ziel zu kommen. Und dann hat das nichts Konfliktvermeidendes, vielleicht über Umwege.
Das ist so ein bisschen konfliktumgehend.
Genau, ne? Aber eigentlich hat man da ein Ziel und sagt so, ja, ich weiß, du findest scheiße, aber ich will ja da gerade hin, deswegen zeige ich halt dieses Verhalten. Aber
das ist halt dann Scheinheiligkeit, ne?
Genau, ansonsten, wenn du, glaube ich, wenn du Demutsverhalten kennst und wenn du die so im Bereich defensives Aggressionsverhalten und Stresssignale ein bisschen up-to-date bist, dann bist du, glaube ich, gut dabei. So, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt dran denke, klar, Kinder, die irgendwie Hunde anpacken und dann kriegen die Hunde, fangen plötzlich an so zu schmatzen und sich über die Schnauze zu lecken und so und die Ohren hängen gleichzeitig dann so ein bisschen und es hat sich von jetzt auf gleich da ordentlich was verändert im Ausdrucksverhalten des Hundes, dann wird das schon damit zusammenhängen, dass der Hund da irgendwie gestresst ist und sagt so, mach das Ding mal weg, so. Aber das heißt nicht, dass es per se das Schmatzen einen beschwichtigenden Charakter hat. Ja.
Nee, und dann hast du aber auch da in aller Regel, wenn ich jetzt mir überlege, wie sieht so ein Hund aus, der das macht, du hast dann in aller Regel auch immer zeitgleich dieses Blick abwenden. Also Na, das, diese Hunde, die das machen, die sind dann eigentlich auch tatsächlich immer so, dass sie ihren Kopf halt einfach rausnehmen aus der Situation, ne?
Ja, und ja, oder halt versuchen wegzugehen, ne?
Ja.
Nur, da zeigen sie ja nicht unbedingt Demutsverhalten, ne? Also, da zeigen sie eher auch Stresssignale und nicht unbedingt Demutsverhalten. Meine Hunde sind meinen Kindern gegenüber nicht demütig. Mhm. Sie sind aber manchmal gestresst von denen. Ja. Deshalb wollte ich das nur einmal ergänzen, nicht, dass man denkt, wenn ich mit Demut quasi mich befasse, dann kenne ich alle Konfliktvermeidungen oder Stresssignale auch automatisch, das ja nicht. Genau, nur als kleine Ergänzung.
Ja, wie sagst du mal so schön, Verhalten ist multifaktoriell. Huh?
So sieht es nämlich aus, genau. Ja, gut. Guck mal, dann haben wir doch versucht, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, in den Wirrwarr. Ich habe das Buch auch leider gar nicht mehr, glaube ich. Ich muss mal gucken. Es kann auch sogar sein, dass gar nicht mein Buch war, sondern von meiner Mama. Ich frage sie gleich mal, weil ich bin, zufälligerweise ist sie auch hier mit dem Urlaub. Ich frage sie mal, ob sie das Buch noch hat.
Zufälligerweise. Also, habt ihr einfach zufällig dasselbe Ferienhaus
zufällig gebucht? Zufällig ist sie mir hinterhergefahren, genau. Hups. Ja, genau. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt Pommes essen. Weil geil. Man muss natürlich, wir haben heute schon, ich war heute
belgische
Morgen schon.
Belgische Pommes.
Genau. Und ich habe erfahren, Originalrezept belgische Pommes sei wohl gar nicht vegan, wurde mir überliefert, weil sie in Pommes. Rinderfett gebraten werden.
Ja. Ja, aber das hat, glaube ich, jetzt keinen Mehrwert für die
Pommes. Ich glaube, ich habe so argumentiert mit, ich glaube, wenn du das irgendwo in so einem Straßenkiosk da, so ein Pommesstand, das ist ja viel zu teuer. Also die werden einfach billiges Pflanzenfett nehmen.
Ja.
Und da wird das alles schön in Sonnenblumenöl, weil das ist das billigste, kanisterweise da rangeschafft. Genau. Ja, dann gehen wir jetzt hin und
dann gönnt euch mal richtig ordentlich. Oh, es ist ewig her, dass ich mal in Belgien war. Unfassbar lange ist das her, aber ich erinnere auch noch, dass ich da Pommes aß. Muss man wohl auch.
Ey, es ist so, ich sag's, wie es ist, ne? Ich krieg, wenn ich hier, wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und man kriegt richtig schlechte Laune auf Deutschland. So. Es ist einfach nur schlecht und scheiße, wie in Deutschland alle Fahrradwege sind. Hier gibt's dann fährst du auf dem Fahrradweg. Erstmal gibt es Beschilderungen, die ähneln der Autobahnbeschilderung in Deutschland. Dann hast du, dann kreuzt eine Landstraße, dein Fahrradweg. Ja, da gibt es eine Unterführung. Dann fährst du unter der Landstraße eben her, dass du nicht mit denen.
Ja, ist schon geil.
Dann fährst du von der einen Stadt zur anderen Landstraße. Da gibt es ja einen Fahrradweg dann. Der ist aber nicht einfach direkt neben der Straße, sondern dann ist da ein kleiner Graben dazwischen mit einem kleinen Bach und eine Leitplanke und noch Bewaldung, also so 2 Meter.
Ist dann auch schön mit Kindern, ja, ne?
Also mega! Ich kann die hier fahren lassen, weil die nicht Gefahr laufen, mal eben auf die Straße zu düsen.
Das denke ich immer so, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, auch so Fahrradfahren. Ich bin da ab und zu mal mit dem Hund Fahrrad gefahren in der Stadt. Das war schon immer so, dass ich gesagt habe, das ist super gefährlich. Und wenn du dann irgendwie so ein Kind hast, das vielleicht auch noch nicht super sicher Fahrrad fährt und dann teilweise diese ganz absurden Lösungen von Fahrradwegen direkt an der Straße und der Bürgersteig, aber viel zu schmal, um da jetzt drauf auszuweichen, das ist teilweise wirklich wild.
Ey, und also wie oft, da kann man ja nur Jan Böhmermann zitieren mit, warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Das ist ja ständig. Man fährt irgendwo und auf einmal geht der Fahrradweg, wenn man Glück hat, steht noch Fahrradwegende. Wenn man Pech hat, denkst du einfach so,
dann fährt man auf ein Auto jetzt? Drauf.
Und dann fährt man mitten in den Berufsverkehr einfach, ohne dass die Autospur breiter wird und man soll da, check ich gar nicht.
Auf einmal
ist
bist
in Wuppertal
auf
so oft, ne?
Dicken, fetten Kreuzung.
Ja, so, und dann denkt man sich immer so, wer hat das denn geplant? So, und das ist hier echt, also es macht richtig Spaß, hier Fahrrad zu fahren. Aber ich habe jetzt schon schlechte Laune, wenn ich daran denke, Montag dann wieder zum Kindergarten zu radeln durch den Berufsverkehr. Da kriege ich Lust.
Ey, wir haben eine Tagesmutter. Und das ist so super, weil es ist einfach eine Minute zu Fuß.
Das ist wohl ganz okay.
Das ist witzig.
Kann man wohl machen.
Ja, kann man wohl machen.
Wir sind ja jetzt aufs Land gezogen und ich muss jetzt einfach 30, 35 Minuten Fahrrad fahren. So. Es sind dann hin und zurück sind es 20 Kilometer. Eine Strecke. So. Und dann muss man die ja auch nachmittags noch wieder abholen.
Mhm.
Mhm. Ja.
Ja.
Naja, schön. Da werde ich jetzt halt fit. Ist auch okay.
Endlich,
und
Alex.
Außerdem Betreuungsnotstand und so. Weißt du, die Kinder sind eh eigentlich nie weg. Weil ist ja immer, also fällt eigentlich immer aus. Also ich habe so zweimal die Woche im Schnitt Sport und der Rest fällt aus.
Ja, okay, dann zweimal die Woche kann man das machen. Wenn man zwischendurch hat man dann ja auch immer mal so 5 Wochen frei.
Genau, ne, das ist einfach auch, ja. Naja, das ist dann ein anderes
so.
Thema.
So, Alex, gut, wir beenden hier für die Zuhörerschaft.
Machen wir.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Ferminante Grandiosität.
Oh,
kleiner Reminder
yes.
hier zum Ende. Mhm. Falls ihr noch Bock habt, damit reinzuhüpfen, mit uns über Leinführigkeit zu sprechen, euch das anzugucken, wie Alex und ich das so machen, dann seid ihr herzlich eingeladen. Da freuen wir uns sehr. Und dann hören wir uns in 2 Wochen, was?
So machen wir das. Bis dann.
Guti gut, bis dann. Tschüss.